先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Thomasius Club, heute mit unserem Gast Ulrich Johannes Schneider und seinem neuen Buch über Foucault im Hörsaal.
Willkommen von dem Moderationsteam für heute Abend, Christian Lamp und mir, Annika Schadewald. Ich darf unseren Gast und das Buch kurz vorstellen, bevor wir dann, wie sich das hier so eingebürgert hat, erstmal einige Zeit zu dritt sprechen werden über das Buch und dann ist auch Zeit für Ihre Fragen aus dem Publikum. Unser Gast heute bedarf eigentlich, glaube ich, gar nicht so groß der Vorstellung in diesem Rahmen. Ulrich Johannes Schneider ist ehemaliger Direktor der Universitätsbibliothek Leipzig und Professor für Philosophie am Institut für Kulturwissenschaften hier an der Universität Leipzig und ist Gründer des Thomasius Clubs. Das heißt, für uns ist auch eine besondere Ehre, dass er jetzt heute eben mit seinem Buch zu Gast ist. Er hat Bücher zur Geschichte der Philosophie und Geschichte der Universität geschrieben und ist außerdem Experte für die französische Philosophie des 20. Jahrhunderts, insbesondere Foucault. Und das Buch, mit dem er heute hier ist, ist eben auch zu Foucault. Das Buch heißt Foucault im Hörsaal über das mündliche Philosophieren und ist 2022 bei Thuria und Kant erschienen. Und bevor wir uns zum inhaltlichen Wenden heute, wollten wir hervorheben, dass es sich dabei auch um ein besonders schönes Buch handelt. Vielleicht ist der oder die eine Buchliebhaberin unter Ihnen. Es ist tatsächlich eines der wenigen wissenschaftlichen Bücher, was tatsächlich auch im Satz und in der Papierqualität einfach auch schön als Objekt zu haben ist. Logischerweise suchen wir unsere Bücher jetzt hier nicht nur nach rein ästhetischen Maßstäben aus, sondern auch, weil es einfach ein sehr interessantes Buch ist. Das Buch führt in 15 prägnanten Kapiteln ein in Foucault als Mensch, der Vorlesungen hält, und zwar zu den 13 Vorlesezyklen, die Foucault in den 70ern und bis Mitte der 80er am Collège de France gehalten hat. Und auch wenn in unserem kurzen Vorgespräch gerade gesagt wurde, dass es ein bisschen ein Buch von der Nische für die Nische ist, wollte ich noch hervorheben, dass es sich aber auch als eine ganz wunderbare Einführung zu Foucault liest. Man muss eigentlich sehr wenig von Foucault wissen. Gleichzeitig, um mal den ersten Leseeindruck zu teilen, woraus sich auch meine erste Frage anschließt, ist, mir kam es so vor, dass es ein sehr spezieller Foucault ist, in den man da eingeführt wird. Und ein Foucault, der vielleicht auch relativ anders ist als der Foucault, den man sonst aus Einführungen und Vorlesungen kennt. Was ist das für ein Foucault, den wir da in den Vorlesungen kennenlernen dürfen?
Na, der einzig wahre natürlich. Der Foucault, der eine Wirkung hatte vor Ort. Ich war ja selber dabei, 1981 im Januar bis März habe ich diese Vorlesungen im Collège de France mitgehört und bin damit wieder zur Philosophie konvertiert. Also danach habe ich mir gesagt, wörtlich so, wenn das Philosophie ist, dann mache ich weiter mit. Ich hatte meinen Magister in Philosophie gemacht, über Spinoza geschrieben, das wurde sogar gedruckt, also relativ erfolgreiches Studium, aber mich hat es gelangweilt. Also mich hat es gelangweilt, die großen Meister zu diskutieren, zu kommentieren, diese Art von Philosophie-Theologie, die man da betreibt, in Kommentarwissenschaft. So habe ich das kennengelernt in Deutschland und in Frankreich dann mit Foucault ganz was anderes. Also der hat damals über griechische Sexualität gesprochen. Ich habe kaum was verstanden. Ich wusste aber, dass wenn man so auf die Texte und auf die Lebensverhältnisse zugeht, dass das wahnsinnig spannend ist. Und ich war ja nicht der Einzige. Es waren ja alle völlig gebannt dort. Ja, saßen wie, guckten wie das Kaninchen auf die Schlange, beziehungsweise spitzten die Ohren, denn ich habe dann schnell den anderen Saal gewählt. Also nicht den Saal, wo er wirklich vortrug. Der war immer so schnell überfüllt, also eine Stunde vorher überfüllt. Und das wurde da sehr unangenehm heiß drin und die Luft war echt sehr schlecht. Und ich bin dann in den Saal gegangen, wo man quasi die Augen zumachen konnte und über Lautsprecher dann zuhörte. Das war dann sehr andächtig da, wie so ein buddhistisches Kloster oder so.
Vielleicht um noch eine Nachfrage zu stellen. Das heißt, Foucault kommt in diesen Vorlesungen nicht nur als ein Mensch oder tritt uns als ein Mensch entgegen, der sehr anders ist, als was man so aus dem akademischen Philosophiebetrieb kennt. Aber mir kam es doch auch so vor, dass die Foucault-Figur, die Sie zeichnen in dem Buch, dass die auch ein bisschen anders ist, als was man sonst vielleicht so aus der Foucault-Literatur kennt. Also dass es irgendwie wenig als Foucault, der große Machttheoretiker, der Mensch, der irgendwie dieses große Werk geschrieben hat, sondern eher ein Foucault, der sich für die Aktualität interessiert, Foucault, der eher irgendwie ein prozesshafter Denker ist. Könnten Sie uns dazu noch ein bisschen mehr erzählen?
Ja, also das stimmt schon, oder dazu kann ich Folgendes sagen, mal rückblickend darauf, wie fing das eigentlich an, dass man trotz des Verbotes von Foucault nichts von ihm veröffentlicht, das posthum zu veröffentlichen, dann doch die Vorlesung herausgegeben hat. Das war in den frühen 90er Jahren, als viele Texte von Foucault aus den Vorlesungen zirkulierten. Und die allermeisten Texte zirkulierten aus der Vorlesung, die er 1976 gehalten hatte, in Verteidigung der Gesellschaft. Er wurde von allen politisch Interessierten, von allen an politischer Philosophie Interessierten gelesen und diskutiert. Und das waren so 3, 4 Kernvorlesungen, die als Manuskripte und dann auch gedruckt zirkulierten in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Französisch vielleicht noch am wenigsten. Und dadurch war im Grunde schon ein bisschen der Bann gebrochen. Also der mündliche Foucault war sozusagen auf piratenhafte Weise schon ein bisschen schriftlich geworden. Und dann haben die Italiener, eine große Kommentartradition folgend ihres Landes, sozusagen auf Vollständigkeit gepocht und wollten das mal alles herausgeben. Also wollten die ganze Vorlesung von 1976 herausgeben. Und da sind dann die Rechteinhaber, zu denen sein Lebensgefährte Daniel Defer und die Familie gehörte, die sind dann wach geworden, haben die Verlage, die französischen Verlage, sozusagen die Obrigkeit vor Ort alarmiert und haben gesagt, stopp, also das machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt nicht eine Vorlesung auf Italienisch komplett den ganzen Text, sondern lass uns doch mal zusammensitzen, sagten sie zu Alessandro Fontana, und gucken, wie wir das ein bisschen geordnet auf die Reihe bringen können. Und haben beschlossen, mit den Verlagen Gallimard und Seuil zusammen, die da nichts Besonderes erwarteten, wohl alle Vorlesungen herauszugeben. Und zwar aus den Tonbändern heraus, also von den Transkriptionen der Tonbänder heraus. Und anfangend mit dieser wichtigsten Vorlesung, wie alle damals dachten, nämlich der, wo Foucault seine politische Philosophie am stärksten ausformulierte, die er von 1976. Und so ist es dann gekommen und das war dann 97 der erste Vorlesungsband und damit fing etwas an, was dann die Verlage wohl überwältigt hat. Ich glaube, das sind 38 Sprachen übersetzt inzwischen und alle überwältigt hat. Nämlich alle Vorlesungsbände sind dann über einen Zeitraum von knapp 20 Jahren erschienen. Wobei man sagen muss, das sind alles Hobby-Herausgeber, das sind alles Freunde sozusagen, die haben sich da bemüht. Ja, ein Amerikaner hat dann irgendwie das Dreifache an Fußnoten produziert, das wurde ihm dann untersagt. Ja, und das war so ein bisschen Freundschaftsdienst. Ja. Der schloss eben ein, dass man so sein eigenes Tempo vorlegte und deswegen sind alle Vorlesungen in ganz unterschiedlichem Rahmen rausgekommen. Ich habe dann die Gelegenheit benutzt, sozusagen, nachdem man alle hintereinander lesen konnte, in der chronologischen Reihenfolge, das dann auszuwerten. Aber nochmal zurückkommen, tatsächlich war das Interesse in den 70er Jahren an Foucault als politischen Denker riesig groß. Und seine Theorie der Macht und seine Opposition gegen Oppressionsdenken oder Unterdrückungsdenken, die war neu. Das war sozusagen unter Marxisten eine ungewöhnliche Figur, dass man das mal nicht denken sollte, dass eine Klasse die andere unterdrückt, dass man wirtschaftlich von Ausbeutung reden sollte oder dass das jetzt mal nicht eine Rolle spielt, sondern dass die Macht zirkuliert, dass die, wie er sagt, durch die Individuen hindurchgeht. Das war alles total neu. Und das hat man dann sozusagen diesen politischen Foucault, der ist ja sehr lange sehr prominent gewesen und ist auch heute noch. Also das Institut hier für Politikwissenschaft hieß eine ganze Weile lang Institut für Foucault-Wissenschaft, weil sozusagen alle nach dieser Bibel gelebt haben. Foucault hat eben verschiedene Wirkungen gehabt und das ist eine der nachhaltigsten im politischen Denken. Man hat nicht gesehen oder dann nicht sehen wollen, beziehungsweise daraus keine Konsequenzen gezogen, dass er hat ja dann nach 76 ein Jahr Pause gemacht und 78 dann über den Liberalismus geredet, lange, wochenlang über deutsche Ordoliberalisten, das hat schon keinen mehr interessiert. Dann hat er angefangen, über das Christentum zu reden, über Mönche und ihre Gemeinschaften. So, alle die, die sich für den politischen Foucault interessiert haben, haben daran festgehalten und das andere fleißig ignoriert. Und mich interessiert eigentlich, kurz gesagt, diese Übergänge. Mich interessiert, warum kommt ein Denker von der politischen Philosophie plötzlich über die Regierungsthematik auf das Selbstregieren, auf das, wie führe ich mein eigenes Leben. Das hat mich einfach neugierig gemacht. Wie schafft er das in den Vorlesungen, das zu machen? Weil in den Büchern erscheint das als Bruch. Also wenn man 1975 Überwachen und Strafen ganz sozusagen die Disziplinargesellschaft ausformuliert, 1976 der Wille zum Wissen gegen die Unterdrückungshypothese und dann 8 Jahre Pause und dann 2 Bände zu griechischen Lebensformen, Verhältnissen. Und dann erscheint das als Bruch. Ne? Foucault ist auf einmal zum Denker des Individuums geworden. Ja? Und das, diese Faszination für den nur politischen Foucault wollte ich relativieren und diese Lücke wollte ich auch schließen, dadurch, dass ich nachgucke, was passiert zwischen 76 und 84 in den Vorlesungen.
Genau, also wenn wir das jetzt noch ein bisschen verstärken, also dein Buch macht sozusagen ein Argument, es macht es jetzt stärker im Rückblick auf alle Vorlesungen, aber ein Argument, das du auch früher schon mal vorgetragen hast, nämlich es gibt eine, wie du gesagt hast, die Art und Weise, Foucault zu rezipieren als einer, der in Büchern fixe Theorien vorträgt, die wir dann auch sozusagen verallgemeinern können und die bestehen haben. Das sei eine gewisse Fehlrezeption von Foucault, weil sie die Aktivität ignoriert. Die Aktivität vielleicht eines Denkens in Bewegung, eines Denkens, das sich am Material sozusagen abarbeitet und entfaltet und darin auch neue Fragen generiert. Und das scheint es zu sein, was dich an diesen Vorlesungen und an den Bögen, die man daran sieht und die du nachzeichnest, sehen kann. Und demnach das mündliche Denken rückt deswegen in den Vordergrund. Und wie charakterisierst du hier das mündliche Denken? Also du bezeichnest es mit Vortragen, Sprechen, Vorlesen. Wie muss man sich das vorstellen, wenn Foucault in diesem Vorlesesaal steht und mündlich denkt? Was ist es, was es uns gibt, was wir nicht in den Büchern sehen?
Also Foucault war irgendwo keine so charismatische Figur, wie man das immer so denkt. Der kam rein, also das Publikum kommt von oben runter und füllt den Raum. Er kam hinter der Tafel links, also wenn man auf die Tafel guckte rechts, da gab es die Tür für den Dozenten. Und diese Tür ging auf und Foucault kam raus und setzte sich an diese, in meiner Erinnerung, riesige, lange, weiße Tischreihe, hinter der eine riesige, noch längere Schiefertafel war. Ich habe andere Vorlesungen am Collège de France gehört, wo diese Schiefertafel auch am Ende ganz beschrieben war. Foucault hat sie nicht benutzt. Er saß nur da, hatte das silberne Mikrofon vor sich und Foucault kam nicht alleine aus dieser Tür, sondern eine Schar junger Männer mit Kassettenrekordern folgte ihm, ungefähr vielleicht 20. Die stellten alle ihre schwarzen Kassettenrekorder auf diesen weißen Tisch, stellten ein und lagerten sich dann direkt darum herum, so ein bisschen eine griechische Situation unter der Eiche oder so. Und das mussten sie auch, weil damals die Kassetten noch nicht so lange liefen. Ich habe das leider nicht genau recherchieren können, wann die 90-Minuten-Kassette mit Auto-Reverse erfunden wurde. Ich kann mich aber sehr gut erinnern und habe das jetzt auch mal nochmal rekonstruiert. Ungefähr nach einer Dreiviertelstunde klackte das und ein junger Mann ging zu seinem Kassettenrekorder und drehte die Kassette rum und machte dann wieder auf Start. Und das klackte halt 20 Mal, bis sie alle durch waren. Foucault hat das ignoriert und hat einfach weitergeredet. Er geriet dann langsam ins Schwitzen. Es war in diesem Saal sehr heiß, sodass, wenn man von ferne guckte, leuchtete glitzernass seine Glatze. Es leuchtete das Mikrofon. Und er guckte in die Luft oder auf das Manuskript. Ich habe mir diese Manuskripte angeguckt. Das sind über 5000 Seiten in der Bibliothek Nationale. Das sind sozusagen seine Entwürfe für die Vorlesung, ungefähr so 30, 40 Seiten pro Sitzung. Daraus hat er dann eine Stunde oder mehr Text gemacht. Das heißt, er hat es als eine Vorlage benutzt und auch überhaupt keine sozusagen Korrekturen mehr da eingetragen, sondern das ist einfach ein Glücksfall, dass diese Manuskripte so noch so überlebt haben. Und man hat sie eben nur in den Fällen benutzt, bei der Herausgabe der Vorlesung, wo man keine Tonbandaufnahme hatte, bei den ersten beiden Vorlesungszyklen und dann bei Lücken bei den späteren. Ne? Und Foucault hat eine, also wenn ich sage, er war nicht charismatisch, er wirkte jetzt nicht so körperlich, aber er wirkte halt durch die Stimme und durch diese wahnsinnige Formulierungsgabe, die er hatte. Das kann man auch an sämtlichen Interviewsituationen, wenn man sich auf YouTube ansehen kann, heute noch sehen. Er konnte aus dem Stegreif gedruckt formulieren, und zwar sehr lange, sehr kompliziert und sehr schöne Sätze, ja, die auch tolle Ansprüche immer formulierten. Immer von einer bohrenden Nachdenklichkeit durchdrängt waren. Ja. Also es gibt noch einen anderen sozusagen problematischen Vortragenden in der Philosophiegeschichte Europas, das ist Hegel, der sehr schwäbisch geredet haben muss, sehr stockend, sehr abgehackt und der trotzdem ganz viele Leute so begeistert hat, dass wirklich quasi 100 Leute mitgeschrieben haben, während der Vorlesung hielt.
Darf ich da kurz reingrätschen? Das war eine der Sachen, die ich überhaupt nicht erwartet hätte beim Lesen des Buches. Es gibt ja so einige, also Vorlesungen halten ja viele Philosophen. Ne? Und es gibt auch eine ganze Reihe, die in dem Buch auftauchen und die dann meistens eher so eine Negativ-Kontrastfolie sind. Das ist Heidegger, glaube ich, auf der einen Seite, Adorno, Habermas. Und dann taucht da plötzlich Hegel auf. Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen? Wieso ist da plötzlich Hegel als Vortragender? Was ist da für dich die Verbindung?
Also ich habe meine Habilitation über die Historisierung der Philosophie geschrieben und da spielen die historisierenden Vorlesungen über Philosophie, also Vorlesungen über Philosophie, die sozusagen aus der Geschichte derselben heraus entwickelt werden, eine Rolle, so wie sie Cousin in Paris gehalten hat, Coleridge in England und Hegel in Deutschland. Das waren sozusagen am Anfang des 19. Jahrhunderts die Ersten, die versucht haben, die Geschichte der Philosophie als Einführung in die Philosophie zu benutzen. Und man kann jetzt einfach konstatieren, das war einfach ein Erfolg. Und zwar nicht ein Erfolg, in allen drei Fällen übrigens, nicht ein Erfolg nur beim akademischen Publikum, bei den Studierenden, sondern darüber hinaus. Hegel wird nachgesagt, sozusagen, dass da Frauen der Gesellschaft und überhaupt zu Berlin hingegangen ist. Sowas hat niemand Kant nachgesagt. Ja? Und selbst wenn es natürlich vorher auch schon den ein oder anderen brillanten Redner gegeben hat, wie gesagt, Hegel war gar kein brillanter Redner, aber er war ein faszinierender Redner. Und ich habe das im eigenen Studium auch oft erlebt. Ich habe bei Jakob Taubes Vorlesungen gehört oder Seminare, das war eigentlich kein so großer Unterschied. Da waren die meisten Sätze unvollendet und fanden ihr grammatisches Ende nicht. Und trotzdem kam man damit ins Denken. Und ich konnte andere Leute hören, wie Rüdiger Buchner oder so, der vollendet lange, lange Kaskaden von Sätzen aneinanderreihte, und das war wunderbar und man lernte sehr viel. Also es ist gar nicht so unbedingt ein Redetalent herkömmlicher Art wichtig, um in der Philosophie das Publikum zum Nachdenken zu bringen. Und dieser Prozess hat mich eigentlich interessiert. Warum wirkte Foucault, wo er doch eigentlich gar nicht über Philosophie sprach? Das muss man ja doch mal sagen. Ja? Er hatte einen Lehrstuhl, der hieß für Geschichte der Systeme des Denkens, der Denksysteme, was immer das heißt. Aber die Lehrstühle werden immer ad personam so benannt, wie sich das der Mensch so wünscht. Und bei Foucault waren es eben die Denksysteme, deren Geschichte. Und irgendwie würde man sagen, das ist auch so gekommen. Er hat über verschiedene Epochen, in denen man verschieden dachte über bestimmte Dinge, geredet. Aber eben eigentlich ganz selten über Philosophie. Das ist so ein Punkt, den ich mache, auch in dem Buch, dass er die Philosophiegeschichte im Grunde draußen lässt oder explizit ausführt. Also Aristoteles sagt, das ist alles hier nichts. Ja. Und jetzt machen wir mal lieber griechische Gerichtsverfahren. So. Oder dass er die Philosophie dann mit Texten wie dem Platon-Text über Alcibiades, dass er einen Text nimmt, den die Philosophiehistoriker für null und nichtig achten und für so nebensächlich. Oder dass er Diogenes von Sinope, den berühmten Philosophen, der in der Tonne lebte und alle Welt beleidigte, dass er den jetzt sozusagen zum Helden seiner späten Philosophie macht. Das waren solche Verbrechen an der Philosophiegeschichte, die zeigen, dass sein Interesse natürlich woanders liegt. Ja, und hat auch die griechischen Philosophen befragt darauf hin, wie Wahrheit, Leben und Erkenntnis zusammenhängen, und hat die Fragen entwickelt, niemals Antworten gegeben.
Und was, oder wenn wir daran anschließen, also ja, die Differenz ist gewissermaßen, es ist ein Philosophieren mit Quellenmaterial aus Quellenmaterial hinaus, heraus. Deswegen fällt gewissermaßen, ich weiß nicht, ich musste an einer Stelle, ich dachte nicht an Hegel, ich musste an Fichte denken. Das würde mich interessieren, wie Sie das einschätzen würden. Ich sehe die Differenz in Philosophieren mit Quellenmaterial nicht. Also Fichte, der in der Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre, also vielleicht, das war meine Assoziation zu ein Vorführen eines freien Denkens in seiner Aktualität. Das Denken, das sich selbst denkt. Und so Fichte, der auch ja provoziert hat mit seinen Vorlesungen, mit dem Atheismusvorwurf, der dann seinen Lehrstuhl aufgeben musste. Aber gut, man kann jetzt die Reihe fortführen oder so. Ich finde auch, Adorno ist der Sache näher, als sie zugestehen. Die Differenz, also dieses Philosophieren mit Quellenmaterial und aus Quellenmaterial hinaus, können Sie dazu noch ein bisschen, kannst du dazu noch ein bisschen mehr, es tut mir leid. Das frage ich mich schon lange, was genau das heißen soll und wie man das macht und wie man das vor allem auch quasi philosophisch verteidigt. Oder verlässt man einfach diesen Diskurs? Und Sie beschreiben Foucault teilweise so, er geht immer weiter weg vom Wissenschaftsbetrieb.
Ja, also ich versuche das ja auch nur nachzuerzählen. Und ich denke schon, dass es eine Differenz gibt zwischen den Vorlesungen, die Foucault hält, und den Vorlesungen, die viele andere halten. Ich will das gar nicht übertreiben und will auch diese anderen Vorlesungen gar nicht abwerten. Foucault redet nicht über Philosophie, aber er redet philosophisch über seine Gegenstände. Ich will mal zwei Beispiele bringen. Foucault sagt an der einen Stelle, meine Damen und Herren, ich dachte eigentlich, ich hätte meinen Gegenstand beim letzten Mal erledigt, aber ich habe eine wahnsinnig tolle Quelle gefunden. Die muss ich Ihnen erzählen. Macht's ganz dringend, macht's ganz spannend am Anfang einer Sitzung. Und was kommt? Die Verwaltungsordnung eines wirtschaftlichen Betriebs, der eine Mischung aus Bauernhof, Krankenhaus und weiß jetzt gar nicht, was da noch ist. Also jedenfalls eine Heilanstalt im Norden von Paris, wo er die Versorgung der, also wo er sozusagen die Gemeinschaft der dort Tätigen in einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Nützlichkeit und Fürsorge befangen sieht, so ungefähr. Ja, das findet er so spannend, dass er damit seinen Vorlesungsplan über den Haufen wirft und es unbedingt erzählen will. Ja. Das kenne ich sonst nirgendwo her, weil es verrät nicht nur, wie er auf Quellen, selbst so eine Verwaltungsvorschrift von einem Krankenhaus, eingeht und das entziffern kann auf sozusagen das Funktionieren der bürgerlichen Gesellschaft, wobei das bürgerliche Gesellschaft bei ihm natürlich nicht vorkommt, weil er eigene Worte für diese Dinge verwendet. Aber es geht um Fürsorge und um die Verrechenbarkeit von Fürsorge. Sondern weil er auch zugibt, dass er das eben gerade entdeckt hat und völlig begeistert ist. Ja? Das macht normalerweise keiner. Selbst wenn man es gerade entdeckt hat, sagt man nicht, dass man es entdeckt hat, sondern sagt man, dass man es schon lange im Plan hatte und so weiter. Ja? Aber bei ihm ist diese Entdeckerfreude mehr als einmal so, dass er ins Plaudern kommt und dann solche Berichte aus dem Archiv kundtut. Und ich habe ihn selbst auch einmal in der Bibliothek National gesehen, wie er da saß, so ein Stapel Bücher, also wie alle anderen auch, ne? Und da also sozusagen die Texte in sich reinfraß und exzerpierte und so weiter und so fort. Das andere Beispiel ist in der Vorlesung von 1976, in der Hälfte, die keiner mehr liest, der zweiten Hälfte nämlich, wo er Herrn Boulainvilliers zitiert, und zwar über 100 Seiten oder so etwas. Herr Boulainvilliers ist ein Adliger und ein bisschen ein Philosoph, also er kann schreiben, er ist aber ein Adliger, der im Grunde Protest einlegt im Namen der gesamten Adelsgesellschaft Frankreichs gegen eine übergroße Souveränitätsmacht des Königs. Das findet Herr Boulainvilliers nicht in Ordnung. Und Foucault, also nimmt sein ganzes Publikum mit, führt die auf diesen absolut unbekannten Text, führt sie aber so mit, dass sie alle mitkommen. Alle kommen sie mit und er erzählt, wie dieser Adlige denkt, dass der König zu viel Zentralgewalt hat und eigentlich da mehr Macht auf die Adligen verteilt werden müssen. So, und das interpretiert er dann als sozusagen unter dem Stichwort Kampf und Krieg gegen die Souveränitätsmacht, dass man nicht eine Revolte gegen die Souveränitätsmacht macht, sondern dass man einen strategisch entwickelten Krieg führt dagegen. Und dann kommt der Clou, für mich der Clou, den ich dann selber auch ausbeute in meinem Buch, dass der Boulainvilliers so klug ist, würde ich jetzt mal sagen, am Ende zu sagen, was ich hier schreibe, ist nicht eine Beschreibung der Verhältnisse, sowas Neutrales. Ich beschreibe nicht, wie der König zu stark geworden ist und die Adligen sozusagen jetzt protestieren müssen. Ich führe selber diesen Krieg mit dieser Schrift, die ich hier schreibe. Ich bin Teil dieses Krieges. Es gibt kein unabhängiges Urteil. Und dann schreibe ich dann so ein bisschen besserwisserisch hinzu, dafür hätte er auch den Cladenius zitieren können mit seiner Theorie des Sehpunktes, er hätte alle möglichen Hermeneutiker zitieren können, er hätte mehrere Leute, hätte David Hume zitieren können, den großen Historiker, die alle sozusagen diese Verhältnisse beschreiben und alle auch beschreiben, dass es im Grunde keine objektive Beschreibung der gesellschaftlichen Realität gibt, sondern dass jede Beschreibung auch ein Element dieser Realität ist und notfalls ein Stück Kampf repräsentiert. Er macht es halt mit dem Boulainvilliers. Ich glaube, dass ihm vieles andere bekannt war. Ob das jetzt ein pädagogischer Trick war oder eine Vereinfachung, das weiß ich nicht. Aber er spitzt das zu und ich glaube, alle haben es kapiert am Ende oder alle haben etwas verstanden, nämlich dieses eine ganz ungeheure Einsicht, nämlich, dass es kein neutrales Reden geben kann. Und das passt jetzt wieder sehr zusammen mit, was Foucault an vielen Stellen sagt, wo er zum Beispiel den Marxismus hart attackiert in Diskussionen und auch in Vorlesungen, wo er sich quasi lustig darüber macht und Spott darüber ausgießt, dass die Marxisten, Althusser und andere, zu seiner Zeit wissenschaftliche Qualitäten entwickeln wollen. Ja? Sagt er, was wollt ihr denn mit einem wissenschaftlichen Anspruch? Was ist denn das? Damit gebt ihr alles Politische, ich übersetze jetzt mal ein bisschen auf, alles Kämpferische gebt ihr auf. Ihr wollt eine Autorität werden, wie alle alten Autoritäten auch. Also darüber hat er sich, über solche Figuren hat er sich mehrfach lustig gemacht, auch in diesem auf Video noch nachzusehen, im Gespräch mit Noam Chomsky. Ja, da war er sehr böse. Und das entwickelt er sozusagen aber weniger oft kritisch, also das rutscht ihm mehr so raus gegen den Marxismus und auch nur mündlich, niemals schriftlich. Ja. Foucault der Mündliche ist ja nicht nur der Foucault der Vorlesung, sondern auch der Gespräche. Und der schriftliche Foucault ist wirklich zum Beispiel einer, der sich nicht über den Marxismus äußert. Nicht, niemals. Und der auch nichts über Ödipus sagt und nichts über Alkibiades schreibt. So. Aber alles mündlich. Also im mündlichen Bereich gibt es eine Fülle von Foucaults, die es schriftlich nie gegeben hat, nicht in seinem Schreiben.
Vielleicht, wenn wir das gleich mal dann auch auf das Buch, um das es heute geht, anwenden wollen, wenn es sozusagen keine neutrale Beschreibung gibt. Das trifft sich eigentlich sehr gut mit einem Leseeindruck, den ich immer mal wieder hatte, und zwar, dass es nicht nur ein Buch ist, über das hat einfach jetzt Foucault im Hörsaal beschreibt, sondern dass sich da auch immer wieder eine Art von Kritik an herkömmlichen Philosophien durchzieht oder, um es vielleicht positiv auszudrücken, eine Utopie des anderen Philosophierens vielleicht, da immer wieder aufblinkt. Der Untertitel des Buches ist ja auch über das mündliche Philosophieren. Und vielleicht können wir darüber noch ein bisschen sprechen. Wie könnte so ein mündliches Philosophieren jetzt eigentlich aussehen? Und was wäre vielleicht irgendwie der Vorteil, den man daraus ziehen kann?
Also es gibt schon einige in der Welt, die sich mit dem mündlichen Philosophieren beschäftigen. Und zum Beispiel, wenn Sie über afrikanische Gesellschaften oder auch asiatische Gesellschaften reden, da etwas, ich sage es jetzt mal gleich ein bisschen zugespitzt, retten wollen, was in einer verschriftlichten Kultur untergeht. Das ist sehr ernst zu nehmen. Und da gibt es sicher philosophisches Potenzial. Und von daher kann man sicher eine Kritik an der Verschriftlichung überhaupt entwickeln und den Festlegungen, die damit passieren. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass die europäische Philosophie, wie auch immer verschriftlicht sie ist, niemals restlos verschriftlicht ist, sondern der Unterricht der Philosophie ist immer mündlich. Und das ist nicht zufällig so. Das wäre längst abgeschafft, wenn das irgendwie nichts bedeuten würde. Sondern das ist ganz sozusagen essentiell so. Und zwar sowohl für die klassischen kommentierenden Denker, also zum Beispiel Kant, der wirklich ein großer Philosoph war, hat nach fremden Lehrbüchern vorgetragen. Weil es wirklich unwichtig war, was im Lehrbuch stand, wichtig war, was Kant daraus machte. Und so ist das in den philosophischen Vorlesungen auch. Ob jetzt die Rednerinnen und Redner besonders genial sind oder nicht, aber sie bewegen sich automatisch in eine Differenz zum Schriftlichen. Und diese Differenz ist natürlich eine sehr willkommene Entdeckung bei denen, die ihnen zuhört, weil sofort tut sich so ein doppeltes Leben auf. Einerseits das, was irgendwo steht, und andererseits das, was man darüber sagen kann oder wie man das noch ausdrücken kann. Es gibt so etwas wie eine zweite Mündlichkeit, würde ich sagen. Und Foucault ist ein Meister dieser zweiten Mündlichkeit. Für ihn ist es unglaublich wichtig, ein Manuskript zu haben, das er zu Hause geschrieben hat, in Ruhe, wo er sich überlegt, wo die Vorlesungsstunde von Anfang bis Ende hingeht. Und es ist gleichzeitig noch wichtiger für ihn, in dieses Manuskript jede Menge Dossiers einfließen zu lassen, Sachen, die er vorher in den Bibliotheken und Archiven gelesen hat. Weil das ist das Material, das er kurz erzählt, um dann, ja, nicht dann anschließend, sondern schon in der Art, wie er darüber erzählt, Gedanken über die Gesellschaft zu entwickeln und das Individuum und all diese Dinge. Und dann ist er eben auch, also trotz all dieser Schriftlichkeit, diese mehrstufige, mehrschichtige Schriftlichkeit vorher, ist Foucault dann extrem mündlich beweglich. Und diese Beweglichkeit ist ihm auch jetzt nicht zufällig unterlaufen, das ist jetzt nicht mal so eine Lockerheit oder so etwas, sondern das ist ihm was sehr Ernstes. Er ist nämlich grundsätzlich beweglich, er bleibt überhaupt nirgendwo stehen. Er predigt, sage ich jetzt mal so, erst eine Archäologie. Ja? Dann kommt das Wort überhaupt nicht mehr vor, dann heißt es plötzlich Genealogie. Dann kommt das Wort nicht mehr vor, dann heißt es plötzlich Dynastik. Dann kommt das Wort nicht mehr vor, dann heißt es plötzlich Problematisierung. Und so weiter und so fort. Also er redet erst von Macht, dann redet er von Regierung, dann redet er von der Kultur seiner selbst und erklärt an keiner Stelle, ob das dasselbe ist oder was da anders ist. Er blickt nicht zurück und sagt, früher habe ich das gesagt, jetzt sage ich das. Sondern er arbeitet mündlich immer in einer gewissen Evidenz, die ziemlich genau so weit reicht wie die Vorlesungsstunde. Also er entwickelt in der Vorlesungsstunde, entwickelt er eine Evidenz mit seinem Publikum zusammen, das ihm ja auch lässt, weil es ganz still ist und gebannt zuhört, entwickelt eine Evidenz und damit hat man etwas kapiert. Und er greift nicht weder auf seine früheren Vorlesungen zurück, noch auf die Literatur. Er sagt nicht, wie Sie wissen, Kant hat an der und der Stelle gesagt. Er setzt kein Wissen voraus, sondern diese Art der Flüssigkeit bedeutet auch, man kann jederzeit mitschwimmen. Ja. Im Buch mache ich am Schluss ein Kapitel, wo ich sage, Foucault hat schon am Ende seines Lebens, das ja wohl für ihn wie für alle anderen auch überraschend kam, mit 56 ist er, glaube ich, gestorben oder 58, dass er schon auch in die Vorlesung Rückblicke auf seine Bücher einbaut und auch auf seine Vorlesungen. Aber das ist vergleichsweise wenig und das erlaubt nicht zu sagen, dass er an der Selbstkanonisierung gearbeitet hat. Das war ihm ganz fremd. Er hat immer weitergearbeitet.
Soll man so vorlesen? Vorgestellt, dass man deutscher Professor ist und seine Vorlesung konzipiert, kann und soll man, so wie Sie das hier rekonstruieren, mit Foucault so vorlesen?
Christian, das kriegen wir nicht mehr hin mit dem Du und dem Sie. Ne? Nein, also Ich habe mein Buch bewusst ein Essay genannt, weil ich will mich vor allen solchen sozusagen Übersetzungen ins Normative oder Präskriptive dann irgendwie schützen. Ja. Das ist keine, daraus kann man keine Vorschriften ableiten. Ich mache das, was viele Leute auch tun, nämlich Foucault als ganz einzigartig herauszustellen. Mache ich jetzt mal nur für die Vorlesungen. Und die sozusagen Seitenblicke darauf sind einerseits schon ein Hinweis darauf, dass dieses Vorlesungsgeschehen natürlich überall und auch ganz anders verläuft. Also Heidegger war auch ein sehr gebannender Vorträger, Adorno auch auf andere Weise. Und trotzdem sind sie mit der Mündlichkeit selber auch anders umgegangen. Ich mache auch, das hat mich ganz schön viel Mühe gekostet, suche Stellen heraus, wo andere Leute übers Vorlesen, Vortragen geredet haben. Die Performance-Künstlerin Sibylle Peters zum Beispiel hat sehr kluge Sätze, meiner Ansicht nach die klügsten Sätze über das Vortragen und was das Vortragen gegenüber allen seinen sozusagen verwandelten Formen der Transkription und so weiter voraus hat gesagt. Ja, oder Irvin Goffman, der schon eher bekannter ist, mir war er nicht so bekannt, aber er hat sehr kluge Sätze gesagt über den Speaker und was der Speaker alles riskiert, indem er speakt, also redet. Solche Sachen habe ich noch ein paar andere und ich habe auch zwei Bilder drin, die sozusagen Redesituationen versuchen zu interpretieren. Ein ist ein Bild aus dem Collège de France, allerdings mit Roland Barthes am Katheder und nicht mit Foucault, weil es gibt kein Bild von Foucault. Ja? Das ist auch irre. Ja, also es haben wirklich viele Leute schon danach gesucht. Auch der Verleger für dieses Buch hat danach gesucht, ob es nicht irgendein Bild gibt, was Foucault im Hörsaal des Collège de France. Es gibt ein einziges Bild, was aber so eine Aufnahme ist, wo er mit der Lampe und dem Mikrofon so ganz nah ist. Ist auch irre. Ja? Also da waren 13 Jahre lang Leute dabei und keiner hat ein Foto gemacht. So stark war das auch. Man brauchte auch kein Foto. Also vielleicht ist heute Smartphone wäre eine andere Welt. Genau, also ich habe noch ein anderes Foto, wo auf der Straße geredet wird, ne? Also Louis Aragon mit dem Mikrofon 68, um das zu unterscheiden, weil Foucault auch auf der Straße geredet hat. Ja? Es ist ja nicht nur so, dass er in dem Vorlesungssaal geredet hat, sondern auch auf der Straße. Und ich frage mich einfach, ist das derselbe Foucault oder ein anderer? Und komme dann irgendwie zum Ergebnis, dass es in beiden Fällen sich um eine Ansprache handelt, dass Foucault sozusagen ganz bewusst an ein Publikum spricht. Das klingt jetzt so ein bisschen banal, warum sollte er das unbewusst tun? Ja, aber dass er das aber eben deswegen ist deswegen wichtig, weil er es unterschiedlich tut. Ja? Also er redet nicht auf der Straße wie ein Professor und nicht im Hörsaal wie auf der Straße. Das ist zum Beispiel ganz interessant. Ja? Das ist auch eine gewisse Disziplin im Reden, die ihm als französischen Professor plus Intellektuellen eigen ist. Also das sind so Versuche, wo ich, die ich im Essay-Form eben einbinde, wo ich so nach links und nach rechts blicke, um nicht ganz nur allein eine Foucault-Verherrlichung zu betreiben. Aber ansonsten interessiert mich schon einfach dieses bohrende Nachdenken. Und der häufige Themenwechsel bei Foucault, diese sozusagen Materialienwechsel, ne, von Quellen der frühen Neuzeit zu Quellen der Antike, das ist ja nun nicht jedermanns Sache gegeben, damit so schnell zurechtzukommen. Diese Unerschrockenheit, mit denen er von Sexualitätsthematiken plötzlich auf die Mönche zu sprechen kommt, wofür ihm ja unendlicher Ärger bereitet wurde. Ja? Also alle Historiker dieser Welt von jeder Sektion der Geschichte haben nachgewiesen, längst, dass das alles Quatsch ist, was Foucault sagt. Ja? Also es gibt ganze Hefte, die auch die Juristen veröffentlicht haben, dass das mit dem Gefängnis so gar nicht stimmt und so weiter. Alles Leute, die sich festgeklammert haben an Foucault als jemanden, der etwas behaupten will, was gar nicht der Fall war. Er wollte etwas problematisieren, analysieren und das und war dann im nächsten Gang schon weiter, hat sich gar nicht mehr dafür interessiert, was er vorher gesagt hat. Also eher ein künstlerisches Verfahren fast.
Ich hatte jetzt noch eine abschließende Frage, bevor wir für das Publikum öffnen. Und zwar, das Ästhetik auch das Stichwort. Eine Sache, die ich sehr eindrücklich fand bei der Lektüre des Buches, ist, dass es ganze Szenen gibt, die eigentlich sehr, ich weiß nicht, ob phänomenologisch der richtige Begriff ist dafür, aber sich zumindest so beobachtend herantasten. Weil oft sind ja Philosophiebücher leider oder wie auch immer, so ein bisschen so Paragraph 1, Absatz 1, der Hammer. Und dann geht es irgendwie los. Und hier ist es, wir haben so ganz lange Beschreibungen von Räumen, von Situationen, von Möbeln, die sozusagen diese Szene beschreiben, in der dann dieses Philosophieren passiert. Daran anschließend sozusagen hat mich interessiert, wie der Arbeitsprozess zu diesem Buch eigentlich war. Es liest sich so ein bisschen, als ob du dich tatsächlich auch so ja ein bisschen sinnlich daran getastet hast an dieses Thema. Lief das dann über die Tonbandaufnahmen, lief das über diese Transkripte? Also wie kam dieses Buch zustande? Und dann vielleicht noch als Halbfrage leicht ketzerisch ans Ende gesetzt. Das ist jetzt ja ein Buch über das Lob des Mündlichen. Ist es nicht ein bisschen komisch, über das Mündliche ein Buch zu schreiben? Oder war das vielleicht eigentlich jetzt hier so ein bisschen so the long con, dass eigentlich dieser Podcast, der hier raus wird, das eigentliche Buch sein soll?
Ja, so sollte man das sehen. Ja. Ich habe das Buch geschrieben, um vom Thomasius Club...
Das hatten wir vermutet.
Ja, du hast schon recht, das sind diese Beschreibungen, in denen ich versuche, das Schriftliche zu benutzen, um sowas Evokatorisches zu schaffen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also, mir schien das nötig, das zu tun, auch ein bisschen weniger banale Dinge zu sagen über das Sitzen und Hören im Hörsaal. Ja. Ansonsten ist das Buch relativ klassisch entstanden. Es waren zwei Seminare hier bei den Kulturwissenschaften 2016-17 über die Vorlesungen erstmals gelesen, kollektiv gelesen, sozusagen in chronologischer Reihenfolge. Ergibt es irgendwas? Ja, also wie kommen wir mit den Sprüngen zurecht und so weiter? Und das war total interessant, hat alle entsprechend überfordert. Das war jedes Mal sozusagen ein ganzer Band. Wir hatten zwei Sitzungen pro Band, das sind ja immer 500 Seiten oder so. Das war mal ein Versuch, es war so ein Experiment, da durchzugehen. Und dann habe ich versucht, das zusammenzuschreiben, umzuschreiben und dann eben so anzureichern, damit es nicht nur, was es durchaus sein sollte, so eine Einführung in Foucault ist, wo ich dann schon auch die uninteressanten Sachen wie die 400 Seiten über den Liberalismus draußen gelassen habe. Also das ist ja auch, das ist ein Buch von 250 Seiten über 13 mehrere hundert Seiten dicke Bände. Ja. Also es ist auch schon ein mehrfacher Kunstgriff, der da drin steht. Aber das ist halt unvermeidlich. Ja. Und ich muss mich bei allen entschuldigen, die über mündliches Philosophieren noch mehr und Besseres zu sagen haben, weil das greift sicher zu kurz. Ja. Aber ich konnte es nicht besser machen. Also es ist ein bisschen so ein europäischer Aussteiger, denkt über sich nach, während er im Hörsaal sitzt. Ja. Besser ging das nicht. Und wie gesagt, ich habe verzweifelt versucht, ob man solche Beschreibungen findet. Ich habe dann auch Romane herangezogen, wie Sibylle Levitscharow bei Blumenberg im Hörsaal. Sie beschreibt eine Szene ganz wunderbar, wie unaufmerksam Studenten sind. Also sie beschreibt, wie sehr Studenten bei der Sache sind, nur nicht bei der Sache, die gerade vorgelesen wird. Das gehört auch dazu. Und ich habe sehr lange nachgedacht als Bibliotheksdirektor auch, was Menschen eigentlich im Lesesaal machen. Und ich glaube, dass das Starren an die Decke wesentlicher Prozess des Lesens ist, zum Beispiel. Ja? Also dieses Innehalten, so. Genau wie das Schreiben, Lesen hilft. So. Man muss das alles sehr viel umfassender mal einbegreifen, was wir eigentlich tun, wenn wir schreiben, lesen oder auch reden. Und auch andere Formen des Redens wie Interviews und so weiter, darüber habe ich gar nichts gesagt. Vielleicht auch ein Defizit des Buches.
Dass wir jetzt nicht bei den Defiziten bleiben, würden wir uns jetzt den Fragen aus dem Publikum widmen.
Hallo, guten Tag. So wie ich das verstanden habe, legen Sie sehr viel Wert auf das mündliche Philosophieren. Und da habe ich zwei Gedanken dazu. Einerseits, dass ja auch, wenn man das philosophisch bedenkt, so Hegel, Martin Buber, so der Mensch wird erst durch das Du, konstituiert sich ein Ich, und wenn man es weniger abstrakt fasst, konstituiert sich durch ein konkretes Du auch, wenn man es mal ganz basal ausdrückt, je nachdem, mit wem ich mich unterhalte, kommen verschiedene Seiten bei mir zum Vorschein. Da wollte ich Sie fragen, ob das vielleicht deswegen so ein Punkt ist, warum Sie auf das Mündliche philosophieren, was ja an ein konkreteres Gegenüber gerichtet ist, dann auch so viel Wert legen. Genau, und die zweite, und das Zweite ist, dass man beim Mündlichen, das denke ich mir oft, weil Sie ja auch erwähnt haben, dass Foucault sehr assoziativ ist, sehr oft so springt oder auch Begriffe dann nochmal neu wählt und so. Beim Sprechen vergesse ich ja sehr viel schneller. Ich kann nicht irgendwie schauen, was ich vor einer Stunde gesagt habe, so, und springe dann vielleicht auch mehr. Dadurch, dass ich spreche und es entsteht nicht so ein ganz kohärenter Zusammenhang wie beim Schreiben, ob das nicht vielleicht sogar eine Chance ist, weil mich das irgendwie interessiert, weil Sie gesagt haben, so wie ich das verstanden habe, dass das mündliche Philosophieren, dass es sowas Positives auch hat gegenüber dem Schriftlichen irgendwie.
Es gab hier an der Universität Leipzig Hans-Georg Gadamer, der nach dem Kriege hier Rektor war und auch in den 90er Jahren im hohen Alter hierher gekommen ist, 93 und 97 habe ich ihn hier erlebt, und er hat immer grundsätzlich völlig frei geredet. Und für ihn trifft das zu, was Sie eben gesagt haben, er hat sich auch manchmal verloren. Ja? Er hat manchmal nicht mehr gewusst, wo er war. Hat er auch zugegeben, hat trotzdem, seitdem er 50 war, glaube ich, gesagt, er hält nur noch freie Vorträge. Das waren auch in jedem Falle, ob er sich nun verloren hat oder nicht, sehr wirksame Vorträge, die sofort studentische Finger nach oben schnellen ließen. Das ist völlig richtig. Das war bei Foucault nicht der Fall. Foucault hatte einen festgeschriebenen Textfahrplan vor sich, der sogar sehr schematisch war, also mit Einrückungen gegliedert war, was man alles im Text nicht hört. Also wenn Sie die ersten beiden Vorlesungsbände sich anschauen, die von 70 und 71, dann sieht man, die sind nämlich mangels Tonbändern aus den Manuskripten hervorgegangen. Dann sieht man unglaublich viele A, Bs und Cs und Einrückungen, 1, 2, 3 und so weiter. Da sieht man dieses Gerüst. Wenn man dann die späteren Vorlesungen sich vornimmt, wo er sozusagen frei formuliert, dann merkt man, dass er im freien Formulieren diese strenge Paragraphengliederung überspielt, übersetzt in sozusagen ein flüssiges Reden. Deswegen sind die Manuskripte nur teilweise bedingt brauchbar für die Rekonstruktion seiner Vorlesungen, weil sie im Abheben von diesen Manuskripten eigentlich entstanden ist. Es gibt jetzt sogar den Plan, ich habe mit Michel Sénélar in Lyon gesprochen, jetzt auch schon 2 Jahre her, und er sagte mir, dass es jetzt eine allgemeine Einsicht gibt, dass diese Herausgaben der Vorlesungen alle recht dilettantisch vonstatten gegangen sind, also alle von Foucault-Fans, keiner ein Editionsphilologe, die Kriterien sind sehr schwankend und so weiter, was transkribiert wird, was nicht transkribiert wird. Und er sagte, eigentlich müsste man eine neue Ausgabe machen, links das Manuskript und rechts die Transkription. Dann würde man das ein bisschen nachvollziehen können, was Sie in der zweiten Bemerkung gesagt haben. Die erste Bemerkung ist das, was ich nicht gemacht habe. Ich rede auch vom Dialog mit dem Publikum. Das war's. Ich gehe nicht in Ich-Du-Philosophien rein. Ich überhöhe jetzt dieses Verhältnis nicht nochmal in dem philosophischen Sinne wie von Jacobi bis Levinas, das da viele gemacht haben. Das kenne ich zwar, aber ich bin jetzt kein Philosoph der Mündlichkeit geworden, sondern ein Beschreiber eines mündlichen Ereignisses.
Ja, eigentlich habe ich nur zum Mikrofon gegriffen, weil mich das Goffman-Zitat fasziniert hat, dass der Sprecher, der spricht, irgendwas riskiert. Aber dann ist mir zwischendurch eine Frage eingefallen, und zwar die Tonbandaufnahmen ist ja eine Kulturtechnik auch, würde ich sagen. Also wenn man so in Archive geht, bestimmt da auch der Entourage von Foucault, seinen Bekanntenkreis, die haben ja sehr viel mit Tonbandaufnahmen auch gearbeitet, also Vorlesungen gemacht, wenn die Zeitschriften herausgegeben, das aufgenommen. Also ist da ja auch eine bestimmte Kulturtechnik dabei. Und meine Frage würde darauf abzielen, jetzt gerade auch gegenwärtig ja relevant, in wie bringt man Studenten dazu, sich mit Wissensbestandteilen auseinanderzusetzen? Inwiefern eben diese Beschäftigung mit dem mündlichen Philosophieren oder mündlichen Transkriptionen, was hier eine Seite ist, die, wenn wir Editionen lesen und was Foucault ja selber in Wissen oder Archäologie des Wissens, was ist denn eine Edition, also wo ist denn die Wahrheit oder der Charakter? eben dieses Infragestellen, wie kommt man dazu auch die Perspektive auf das Wissen neu zu betrachten, inwiefern es dann nicht auch eine Möglichkeit ist, dieses Orale als Wissensbestand ja anzunehmen, oder womöglich sind Sie nicht der Erste, aber es ist das erste Mal, dass ich darauf aufmerksam geworden bin durch das Buch, was Sie geschrieben haben, eben auch auf die orale Tradition der Wissensvermittlung über die Tonbänder zu achten.
Das ist tatsächlich so etwas wie ein Forschungsgebiet, was so langsam anfängt. Am Institut für zeitgeschichtliche Forschung in Potsdam gibt es die Veröffentlichung eines sehr schönen Aufsatzes über Adorno im Radio. Das ist ein sehr kluger Aufsatz, der darüber auch spekuliert, was die Radioform sozusagen mit den Gedanken macht. Und ich glaube schon, also ich zitiere auch Alain de Libera, einen anderen Professor am Collège de France, der sagt, wir müssten unsere Vorlesungen immer in der von uns hergestellten Druckversion veröffentlichen und in der von uns nicht beeinflussten Audioversion. Ja. Die Vorlesungen von Foucault kann man zum Teil nachhören auf der Webseite der University of Berkeley. Die haben eine ganze Reihe von Tonbändern, ist aber auch nicht vollständig. Also auch zum Beispiel diese ganze Archivarbeit also der Foucault, den wir hier unediert oder dilettantisch ediert vor uns haben, ist nicht mal vollständig ediert. Ja. Da fehlt es auch noch an vielen. Ja, ich glaube, dass diese Medienformen jetzt eine Rolle spielen und irgendwann wird es auch wissenschaftliche Aufsätze über die Form, wie man im Thomasius Club Gespräche geführt hat, geben.
Ja, ja, ich wollte nochmal auf das Dialogische zu sprechen kommen. Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie distanzieren sich ein wenig jetzt sich mit dem Dialogischen jetzt näher auseinanderzusetzen. Ich wollte fragen, außerhalb des Hörsaals, was war denn da eigentlich Foucault so für ein Gesprächspartner? Also wie hat er denn da eigentlich dann, oder welche Rolle spielte denn da dann das Mündliche auch in der Entwicklung seiner Ideen?
Also er hat ja sehr viele Gespräche geführt, die alle protokolliert, transkribiert und von ihm dann nochmal redigiert wurden. Ne? Wie stark da der Eingriff war, weiß ich nicht. Aber alles, was man in diesen vier Bänden von kleinen Schriften hat und die Gesprächsteile daran, sind sozusagen nochmal durch eine schriftliche Kontrolle gegangen. Und wo das nicht der Fall ist, gilt das nicht als autorisierter Text. Ich glaube nicht, dass Foucault sich irgendwo hat gehen lassen und dass ihm irgendwas rausgerutscht ist. Ich glaube nicht, dass er irgendwas gesagt hätte, was man als Ausrutscher hätte bezeichnen können. Er war im Gespräch eigentlich unerbittlich er selbst, also auch knallhart. Ich verweise nochmal auf das Gespräch mit Chomsky, wo er in einer sehr ernsten Diskussion über eine gerechtere Gesellschaft so eine Art diabolisches Grinsen aufsetzt und das alles Blödsinn findet. Ja? Weil er sagt, ihr bindet euch mit der Rede an die gerechtere Gesellschaft, an das, was für gerecht gilt, und damit seid ihr dem System sozusagen verfallen und kommt dann niemals raus. Das ist natürlich auch ein bisschen eine Gratisposition, die in den Diskussionen einfach keine fruchtbare Wirkung entfalten konnte, auch nicht hat. So, also der mündliche Foucault ist jetzt mit meinem Buch noch nicht erledigt.
Ich habe mal eine andere Frage. Du hast ja eingangs erwähnt, dass du 1981 selber Foucault gehört hast. Jetzt hast du die Vorlesung dazu gelesen. Stimmt die damit deinen Aufzeichnungen überein? Erinnerst du dich genau daran? Hast du einen Effekt festgestellt an dir selber? Kommt das im Buch zur Sprache?
Also mir ist erst sehr spät aufgefallen, nachdem ich diese Seminare gemacht habe und anfing an diesem Manuskript zu arbeiten, mir ist wirklich relativ spät aufgefallen, dass ich eine Selbstrechtfertigungsarbeit unternehme, nämlich sozusagen mein Erlebnis, dass ich Philosophie auf einmal wieder toll finde, über den Umweg eines Buches, vielleicht eine typisch männliche Angelegenheit, versuche zu rechtfertigen. Tatsächlich habe ich keine gute Erinnerung an meine Vorlesung. Ich wusste ja damals noch nicht, dass ich damit zur Philosophie zurückkomme. Ich wusste ja nicht, ich war Journalist, ich habe eine Zeitschrift mitgearbeitet, die dann auch nicht erschienen ist. Ich wollte mein Leben ganz auf andere Wege bringen. Und dass Foucault mich so angeregt hat, das kam erst ein halbes Jahr später, als ich dann anfing, Pläne für eine Dissertation zu machen. und dann auch einen Brief an Foucault schrieb, ob ich mich mit ihm unterhalten könnte. Und dann schrieb er zurück, sehr gerne. Und dann habe ich einen Rückzieher gemacht und habe mich nicht getraut. Ja. So, diese zwei Briefe von Foucault habe ich noch. Aber ich habe auch tatsächlich die Wirkung dieser Vorlesung war grandios und war einschneidend und hat mein Leben verändert. Aber die Erinnerung ist total flu. Also da weiß ich nichts Genaues. Ich weiß nur, dass er damals sehr viele griechische Vokabeln benutzt hat und ich hatte das Graecum, habe ich erst später gemacht. Sowieso hat er die griechischen Vokabeln französisch ausgesprochen. Die wären für mich unerkennbar gewesen. Ja. Aber das alles hat dazu beigetragen, dass ich sehr ernsthaft wieder zu studieren begann.
Ist das jetzt ein Argument dafür, dass man, dass es egal ist, worüber man liest und was man redet, sondern Hauptsache man hat eine Wirkung?
Es ist sowieso egal, was man macht. Das, was geschieht, ist immer ein Produkt nicht von einem selber alleine, sondern von der Situation und dem Zusammensein mit anderen Menschen. Das ist zum Beispiel das, was der Goffman auch sagt. Finde ich einen tollen Gedanken. Er sagt, in dem Moment, wo ein Redner sein Publikum versucht zu überzeugen, etwas zu glauben, was jemand anderes, ein Dritter, gesagt hat, riskiert er alles. Ja, er gibt nämlich die Autorität ab und hängt seine eigene Glaubwürdigkeit daran, dass wir jetzt gemeinsam etwas glauben. Und das ist ein riskanter Einsatz. Und den hat Foucault, wenn man so will, sehr sichtbar öfters gemacht, hat er öfters riskiert, diesen Einsatz, indem er merkwürdige Texte versucht hat, plausibel zu machen, als etwas ganz Normales, was man jetzt mal so, ne, also ein Gerichtsgutachten über einen für wahnsinnig erklärten, so, wo dann Leute im Publikum gelacht haben, ja, und alle sozusagen mit dieser Form der Urteilsfindung irrsinnige Probleme hatten, bis dahin, dass man lacht darüber, was extrem tragisch ist, ja, weil Leute damit verurteilt wurden. Und solche Dinge hat er eben über seinen Katheder in die Diskussion gebracht, die natürlich einseitig war, es war ja kein Dialog. Ja. Übrigens, darüber habe ich auch jede Menge Sachen drin, warum Foucault die Vorlesungsform zwar ausgeübt hat und in meiner Form auch irgendwie einmalig ausgeübt hat, aber gar nicht mochte. Ja, er wollte eigentlich immer ein Seminar machen, das durfte er aber nicht. Das war nach den Regularien vom Collège de France verboten. Man musste offen sein, man musste jeder reinlassen.
Das ist vielleicht schon die Brücke zu meiner Frage. Reden findet ja immer im Raum statt. Und Foucault hat sozusagen den Raum, das war der Hörsaal gewesen, also nicht mit einem Einzelnen, nicht im Dialog. Sie haben jetzt so ein bisschen gesagt, er durfte nicht dialogisch arbeiten. Was hat für ihn der Hörsaal bedeutet? Also war das, ich frage jetzt so irgendwie Rede an die Nation oder war das als Folie, um seine eigenen Gedanken zu entwickeln?
Was haben wir da? Letzteres. Also ich meine, er durfte schon Seminare machen. Er hat auch 8 Jahre lang Seminare gemacht, neben der Vorlesung. Vorlesung mittwochs und Seminar montags war das, glaube ich. Das hat er dann ganz spät aufgegeben, als er die Vorlesungszeit verdoppelt hat. Er hat Doppelstunden gemacht am Schluss. Und er durfte nur nicht die Vorlesung, die Statuten des Collège de France verlangen, also man kriegt diese wahnsinnige Ehre, an einer Einrichtung aus dem 16. Jahrhundert Professor zu werden und hat nur eine einzige Pflicht, 12 Vorlesungsstunden pro Jahr aus der eigenen Forschung zu bestreiten. Das ist alles. Ja? Und diese sozusagen Vorlesung, man konnte so viele Seminare mit so vielen Restriktionen machen, wie man wollte, aber diese Vorlesung musste offen für alle sein. Ja. Und ich glaube, Sie haben recht, er hat sozusagen seine Findungen, seine Archivfindungen, seine Überlegungen präsentiert und hat sich eben auch ordentlich oft vergaloppiert, wie zum Beispiel mit 400 Seiten über den Ordoliberalismus, ja, wo er dann sagt, ist jetzt nichts rausgekommen, machen wir was anderes.
Ja. Ja, ich hätte noch eine Frage. Sie haben ja gesagt, Foucault hat ihr Leben verändert, ihn zu hören. Und so wie ich das verstanden habe, hat das so auch ihr Interesse für die Philosophie wieder geweckt. Aber was war das genau? Können Sie das irgendwie beschreiben, warum das ihr Interesse für die Philosophie wieder so geweckt hat? Was das genau war oder was das noch in Ihnen so ausgelöst hat? Weil das scheint ja so ein sehr intensives Erlebnis einfach auch gewesen zu sein.
Naja, das war die... dass jemand von denen, was mich beeindruckt hat, war, dass ich jemanden hörte, den man gemeiniglich als Philosophen bezeichnete. Ja, 1988, 4 Jahre nachdem Foucault gestorben war, gab es in Paris ein Kolloquium, da war ich auch dabei, das hieß Foucault, Philosoph. Bedeutet, also das war nicht so ganz unumstritten, dass Foucault ein Philosoph war, wobei Philosoph auf Französisch auch so jemand wie Diderot einbegreift oder Voltaire, ja, die jetzt wenig dogmatische Werke hinterlassen haben. Foucault wurde von vielen damals noch als Machttheoretiker oder als Epistemologe bezeichnet. Das war ein sehr gängiges Wort damals. Keineswegs in diesem umfassenden Anspruch als Philosoph. Und für mich war beeindruckend, dass jemand, der für meine Begriffe wirklich ein Philosoph war und dessen Gedankenentwicklung nicht anders als philosophisch zu nennen war, der an Begriffen interessiert war, an der Genauigkeit einer Sprache interessiert war, dass der über Regeln der Diät und der sexuellen Enthaltsamkeit redete. Das war mir neu und ich habe bis heute auch keinen Philosophen gefunden, der das macht. Ja.
Ich hätte noch eine ganz einfache Frage. Und zwar haben Sie ja gesagt, dass es so 2 verschiedene Foucaults gibt, den mündlichen und den schriftlichen. Gibt es denn auch Selbstaussagen von ihm darüber, Reflexionen über das Mündliche und das Schriftliche, woraus man auch noch mehr schließen kann? Oder haben Sie das wirklich eher anhand der Belege versucht nachzuvollziehen?
Also ich hätte gerne Selbstaussagen gehabt, aber es gibt eigentlich keine, außer dass er sagt, ich würde gerne mit Ihnen genauer über Texte reden. Und er wollte dann, und hat es tatsächlich auch gemacht, Fotokopien verteilt, also Hunderte von Fotokopien verteilt mit griechischen Texten, über die er dann genauer diskutieren wollte. Also er hat im Grunde diese Referate, die er selber sonst geboten hat, versucht zu unterstützen durch eine mitlesende Aktivität. Und es gibt eine Sitzung, wo er sagt, der Fotokopierer ist kaputt, ich muss jetzt die zweite Hälfte der Vorlesung erst halten und dann die. Also das war dann auch ein sehr komisches Erlebnis. Nein, es gibt Überlegungen von ihm, was Seminare sind und was Vorlesungen sind, das geht aber nicht sehr tief. So. Eigentlich banal.
Ich habe jetzt noch eine spontane Frage, weil du da jetzt mehrfach drauf rumgeritten hast, dass seine Überlegungen und auch seine Vorlesungen zum Liberalismus irgendwie in die Sackgasse führten oder nichts brachten, nichts taugen und so. Das ist ja eine ziemlich starke Wertung und irgendwie finde ich, passt das auch nicht so richtig zu der Figur, die du sonst so entwirfst, als jemand, der aus den abseitigsten Geschichten, Quellen, Materialien irgendeinen zündenden Funken schlägt, ja, der sich dann irgendwie auch überträgt. Also wo kommt jetzt diese starke Wertung her in Bezug auf seine Beschäftigung mit dem Liberalismus?
Also ich glaube, es gibt Äußerungen, wo er das selber dann so sagt, aber das will ich jetzt gar nicht so sehr in den Vordergrund spielen. Ich will noch mal darauf hinweisen, dass die meisten Akademiker Vorlesungen halten im Vorfeld von Büchern. Ob sie die Bücher nun genauso schreiben oder nicht, aber meistens sind das Vorstufen, das ist ein ganz normales Verfahren. Ja. Und wenn man jetzt guckt, was ich immer getan habe bei Foucault, die Bücher, die er veröffentlicht hat, während der Vorlesungen hielt, im Hinblick auf die Überschneidung mit den Quellen und den Zitaten und so weiter, und da bin ich sehr genau, wirklich sehr genau und gehe jeden Namen nach, den er in der Vorlesung zitiert und den er in dem Buch zitiert und habe festgestellt, wenn ich das kurz so überschlagen kann, dass vielleicht so 10-15% der Quellen, die er in den Vorlesungen über Strafsysteme bringt und denen, die er in überwachenden Strafen bringt, übereinstimmen. Mehr nicht. Manchmal sind dieselben Leute mit anderen Texten zitiert, manchmal sind ganz andere Leute zitiert. Und das trifft auch auf diese anderen Bände zu, inklusive auf die Bände zur Geschichte der Sexualität, die 1984 erscheinen. Die sind thematisch total überschneidend mit den Vorlesungen von 80 bis 82, aber in den Ausführungen hinreichend unterschieden, da ist kein Satz identisch aus der Vorlesung und das kann man eben am besten nachkontrollieren, wenn man sieht, dass die Fußnoten auch andere sind. Das heißt, er hat diese Vorlesungsmaterialien wirklich nicht als Schlachtfeld oder Steinbruch, wie man so sagt, für Bücher benutzt, sondern er hat das für die Bücher noch einmal neu durchgearbeitet, noch einmal neue Zitate gebracht. Deswegen ja auch meine Entdeckung, dass Ödipus nur mündlich vorkommt bei Foucault, Alcibiades nur, Diogenes nur und niemals in irgendeinem Buch auftaucht. Wie viele, viele andere auch. Ja, die Vorlesungen sind einfach so viel mehr Material. Das lässt ja dann davon reden, dass Foucault eine mündliche Existenz hatte und eine schriftliche Existenz. Das muss überhaupt kein Gegensatz sein, das kann auch nahtlos sich aneinander anschließen. Aber es ist zumindest ein rhetorisch, schreiberisch, strategisches Verfahren, das man zumindest mal zur Kenntnis genommen werden sollte. Also Hegel, der vorhin schon angeführte, hat auch sehr ausführliche Vorlesungen gehalten, wie man den heute aus den Mitschriften nachgedruckten Werken über die Ästhetik und so weiter nachkennen. Er hat aber auch sozusagen sein Wissen kondensiert in der Enzyklopädik dann abgelegt. Das ist anders. Bei Foucault ist das anders. Das Verfahren ist schriftstellerischer. Er schreibt da lang. Er hat auch sehr schnell und sehr gut geschrieben. Das muss man dann auch sagen. Also Geschwindigkeit war wohl kein Problem. Ja. Deswegen kann man das auch nicht so gut lesen, was er geschrieben hat. Also er hat da die Bücher geschrieben und da die Vorlesungen geschrieben und das vielleicht am selben Tag. Das Liberalismus-Thema hat er mal so geschrieben, aber nicht da. Ja. Also er hat es nicht benutzt in irgendeiner Weise. Es ist eine sehr ernste Debatte. Also es ist jetzt keine, ich wollte nicht sagen, dass er sozusagen so darüber hüpft. Nein, er geht da richtig tief rein und fragt sich, wie sozusagen die Idee, dass das Individuum frei ist, wie man das fassen kann. Und er nimmt die Theorien heran, die das am stärksten behaupten und findet, dass ihn das nicht weiter voranbringt. Weil das, ich würde jetzt mal sagen, zu theoretisch ist. Muss man noch ein bisschen besser nachforschen. Also es ist ein genuiner Holzweg innerhalb der Vorlesung, wo es viele Holzwege gibt.
Ich hätte noch eine Frage hier. Und zwar, ich weiß nicht, ob Sie jetzt schon was dazu gesagt hatten, zur Interaktion mit Studierenden, ob es das überhaupt gab, ob man sich danach melden konnte, ob danach Leute nochmal vielleicht sogar vorgegangen sind zu der Vorlesung, mit ihm sprechen konnten, ob Sie dazu noch was sagen können.
Ja, das habe ich alles penibel genau rausgeschrieben, immer wenn sich Studenten meldeten oder wenn irgendwas anderes passierte als Foucault. Bin aber davon abhängig, ob dann die Herausgeber der Bände das auch jeweils mittransportiert haben. Manche haben das unterdrückt, manche haben es in die Fußnote getan, Gott sei Dank. Ja, also wie zum Beispiel diese eine schöne Stelle, wo ein Student aufstand und die Kassette wechseln wollte, statt auf Aufnahme, aber auf Play gedrückt hat. Und dann kam kurz Rockmusik. Ja? Und der Student wurde rot und hat schnell die Kassette richtig gewechselt. Und Foucault sagte, schade, war das nicht Michael Jackson? Das ist immerhin in einer Fußnote überliefert. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass andere solche Dinge weggelassen haben. Ja? Also auch die Transkription, ich habe das selber an einigen Stellen überprüft, ist nicht so genau. Es gibt schon mitprotokollierte Interventionen von Studierenden, Fragen, auch Einleitungen von Foucault zu Vorlesungen, wo er sagt, ich habe einen Brief bekommen zur letzten Vorlesung, will kurz darauf Stellung nehmen und so weiter. Er sagt dann auch, ich würde mich so gerne mit Ihnen unterhalten und können wir nicht ein Seminar machen, und kommt dann zurück und sagt, nee, mir wurde es verboten und so weiter. Also dazu gibt es Aussagen, aber ich glaube nicht, dass das ganze Geschehen da so erfasst ist. Zumal eben nicht wie in deutschen Vorlesungen, da gibt es nur eine Tür, wo so alle raus müssen. Dort gab es eben die separate Tür, durch die er verschwinden konnte.
Ja, von mir noch eine Frage. Ich würde mich gerne ein bisschen anschließen an das, was gerade gesagt wurde mit der Liberalismuskritik und behaupten, vielleicht, dass es ja doch eine von den sehr stark rezipierten Vorlesungen eigentlich ist. Ne? Also diese Geschichte zur Gouvernementalität, diese zwei Bände. Und dass er auch eine starke Foucault-Rezeption sozusagen in die Politikwissenschaften dann auch angefangen hat in den 90ern, gerade als diese Bücher da waren. Und vielleicht lässt sich da ja auch eine Linie ziehen zu sozusagen neuartigen Neoliberalismus-Theorien, die dann so entstanden sind. Also mit Holzweg weiß ich nicht, ob das sozusagen den richtigen Eindruck erweckt. Und dann hätte ich noch eine Frage zurück zum Anfang sozusagen deiner Vorstellung. Dass du sagtest, du willst so ein bisschen auch diese Lücke zwischen dem ersten und dem zweiten Band von Sexualität und Wahrheit sozusagen erkunden, ne? Und sozusagen den Weg ausfindig machen von der, sagen wir mal, Machtanalyse, die eben eher an neuzeitlich modernen Verhältnissen orientiert war, hin zu sozusagen dieser Rückwendung. Was ist da deine Interpretation, die du jetzt sozusagen nach diesem Durchgang durch die Vorlesungen geben würdest für diesen Schwenk oder für diese Explikation oder wie sind die Zusammenhänge für dich jetzt?
Eine sehr gute Frage. Also der Übergang, der passiert zwischen der Gouvernementalitätsdiskussion 78, 79 und der Pastoratsdiskussion ab 80 dann, ist eigentlich das Spannende. Und vielleicht kann man es so kurz sagen, ich will das jetzt nicht ausführen, aber Foucault hat öfters die Perspektive gewechselt. Das ist sozusagen die systematische Unruhe in Foucaults Nachdenken, kommt daher, dass er manchmal über Systeme der Herrschaft, der Regierung, der Unterdrückung, der Macht nachdenkt und dann sich auf die Seite der Unterdrückten, der Regierten, der Beherrschten schlägt und von dort her fragt. Deswegen gibt es bei ihm sozusagen Auseinandersetzungen mit Strafsystemen und Regierungssystemen und Disziplinierungsmechanismen und eine Beschäftigung mit den Infamen, den Ausgeschlossenen, den Marginalisierten. Sein Interesse für Autobiografien von Verbrechern zum Beispiel, ja, Pierre Rivière und so weiter. Und so ähnlich, um es jetzt sehr kurz zu fassen, versuche ich zu erklären, dass er, nachdem er sich mit Regierungsformen, Gouvernementalität in der Moderne beschäftigt, er sich dann fragt, wie ist es eigentlich mit Konzepten, wo ich mich selber regiere, und geht dann sozusagen auf die andere Seite, wo es kein System gibt, sondern Ethik, Individuen. Und diesen Übergang, den macht eben keiner mit, sondern es bleiben die Politikwissenschaftler bei der Gouvernementalität stehen und die Soziologen. Und dann setzen die Kirchenhistoriker ein, ja, und die Christentumstheoretiker, wie Herr Chevalier in Frankreich. So wird Foucault rezipiert. Ja? Also sozusagen jedes Buch ein Happen für jeden. Und bei mir war die Idee, das ist jetzt nur leider sehr unvollständig ausgedrückt, dass dieser Übergang, der da passiert, Anfang der 80er Jahre, vielleicht so erklärt werden könnte, dass Foucault wiederum die Perspektive wechselt, wie er das öfters tut, und von den Systemen des Herrschenden zu den Betroffenheiten der Beherrschten übergeht. Ja, also Deleuze schließt Foucault für mich sehr gut auf, ist aber natürlich eine sehr metaphorische Interpretation über das Ganze, ja, und tilgt die Bewegung, die da drin ist. Die Frage, in meinem Buch ist es auch offen. Manche Dinge behaupte ich über alle Vorlesungen hinweg und zitiere auch quer von 71 bis 84. Und bei manchen Dingen beschäftige ich mich mit diesen Übergängen, weil die Bewegung, die da drin ist, und dieser für alle überraschende Wechsel, also für die idealerweise dabei geblieben sind. Ja, vielleicht sind ja alle Politologen 79 rausgegangen und alle Kirchenhistoriker reingegangen, 80 dann. Das wird nicht so gewesen sein, aber so sieht es in der Rezeption aus. Ja. Also es gibt in Frankreich, wo es natürlich viele katholische Theologen gibt und so weiter, da wird dann dieser Foucault niedergemacht. In Deutschland wurde der Foucault der Gefängnissysteme niedergemacht und so weiter. Das ist eine langweilige Diskussion, die kann man jetzt auch mal lassen und kann sich mal gucken, wo ist denn der Foucault hergekommen, der da so etwas behauptet und wo geht er hin? Und dann entschärft sich das schon ein bisschen.
Gut. Ich hätte noch eine Frage. Ich würde noch mal auf den Untertitel zurückkommen, über das mündliche Philosophieren. Wo ist jetzt in der Quintessenz denn die Differenz zum schriftlichen Philosophieren? Also wenn man darüber explizit spricht, muss man natürlich da auch eine Differenz bestimmen, und die ist mir jetzt nicht ganz klar geworden, also weil ich muss ja auch beim Schriftlichen das vorausarbeiten, das ist ja nicht jetzt irgendwie da, also wo ist die Differenz und ist die in der Wirkung oder ist die doch nur im Schaffensprozess?
Ich war jahrelang der Meinung und habe das in meiner Magisterprüfung auch behauptet, dass Schuberts unvollendete Symphonie nicht unvollendet sei, sondern die zwei Sätze wirklich alles sagten, was man als Symphonie hätte komponieren können, bis ich dann in Wien im Saal des Musikvereins den angefangenen dritten Satz gesehen habe. Das ist der Unterschied.
Gut, mit den kryptischen Worten machen wir Schluss und beenden zumindest den offiziellen Teil dieses Abends. Wir laufen jetzt auch nicht sofort weg, also man könnte wahrscheinlich auch noch weiter Fragen stellen. Ich will gleich noch unsere nächsten Termine ankündigen. Es geht weiter am 8. Februar mit Markus Schröer zum Thema Leben und Überleben im Anthropozän. Dann machen wir eine Pause im März und sehen uns am 26. April wieder. Herzlichen Dank, dass Sie alle da waren und herzlichen Dank, dass du, Ulrich, da warst und danke für das Gespräch.